dass es angefangen hat mit der Ausbildung zur Tanztherapeutin. Eigentlich ursprünglich war ich mal Krankenschwester, muss ich dazu sagen. Also ich habe so einiges gemacht, bin ja auch schon alt. Dann hat man viel Möglichkeiten, was man so alles gemacht hat. Auf jeden Fall bei der Tanztherapie, da haben wir manchmal einen Mackentanz gemacht. Das heißt, wir haben uns dann so erstmal gegenseitig gesagt, was wir so für Macken haben. Also es gibt ja so Macken, die man, der eine kratzt sich immer, wenn er irgendwie überlegt oder so. Ne? Also es gibt ja so Gesten, die man so drauf hat, so ganz typische Gesten, die so Macken sind. Dann haben wir das gesagt und dann haben wir das getanzt. Jeder seine Macke und haben das so richtig auf den Podest gehoben. Haben gesagt, komm, wir feiern jetzt mal unsere Macken. Und haben das vergrößert, die Bewegung. Und dann haben wir getauscht. Dann du, ich mache jetzt, ich übernehme mal deine Macke und du darfst mal meine Macke nehmen. Und das war so lustig, das war so eine Befreiung. Ja, und heute geht's um Narben. Und ich möchte gleich mal ebenso für ganz kurze Zeit den Ball euch noch mal zuspielen. Ich hätte gerne mal, dass ihr, also wir sprechen jetzt erstmal über körperliche Narben, ja, dass ihr vielleicht mal ganz kurz euch austauscht. Vielleicht habt ihr ja Narben. Ich meine, man kann nicht alle Narben zeigen, das geht natürlich nicht. Ne? Aber manchmal kann man sie zeigen. Und vielleicht mal so ganz kurz, ach ja, ich habe hier eine Narbe. Ja, und ich habe, fände ich mal toll, wenn wir einfach mal so kurze Zeit damit verbringen. Ja, okay. Ja, meine Damen. Vielleicht noch so den Endsatz, den Schlusssatz und dann kommen wir langsam wieder hier hin mit der Aufmerksamkeit. Wow, das müssen ja unglaublich viele Narben sein. Also ich finde es immer wieder faszinierend, wenn man so das Gespräch freigibt und dann geht das plötzlich los. Wunderbar, ja, ich habe auch einige Narben, muss ich sagen. Aber mit den Narben bleiben wir nochmal erst bei den körperlichen Narben. Wenn man von Narben hört, dann denkt man natürlich erstmal so an Narben im Gesicht oder an den Händen oder OP-Narben, die ja auch viele haben, wahrscheinlich gerade von uns Frauen. Aber Narben sind ja eigentlich etwas sehr Gutes. Es gibt ja, es wird jetzt kein medizinischer Vortrag, keine Angst, aber es gibt ja eine sekundäre Wundheilung und eine primäre Wundheilung und eine sekundäre Wundheilung. Und diese Narben, die kommen dadurch, dass Granulationsgewebe entsteht, dass der Körper quasi granuliert und ein Gewebe entwickelt. Und das ist dafür da, wenn zum Beispiel die Wundränder nicht so ganz exakt sind, wenn da Gewebe verloren gegangen ist, dann ist, wir haben einen tollen Körper, wir sind ganz toll von unserem Schöpfer erschaffen. Und dann entwickelt der Körper das. Und zum Beispiel ist es auch ganz wichtig dafür, dass wenn Bakterien in die Wunde eingedrungen sind, dann ist quasi, wird das mit diesem Granulationsgewebe, was von unten heranwächst, werden die hinauskatapultiert. Also eine ganz sinnvolle Erfindung unseres Schöpfers, die Narben. Ja? Also Narben sind etwas Positives, aber sie sind eben oft nicht schön und sie stören uns. Und je nachdem, wenn man sie verstecken kann, ist es leichter. Aber wenn man sie sehen kann, dann, wisst ihr, was ich toll finde? Wir haben hier so ein kleines Kind immer an unserem Tisch gehabt. Kinder, die können das unheimlich toll. Habt ihr das schon mal gemerkt? Kinder, guck mal, ich habe ich mich verletzt. Ne? Ja, die sind da richtig stolz drauf und das ist was Schönes, wenn die so ihre Narben zeigen können. Und ich hatte als Kind mit anderthalb Jahren Verbrennung an beiden Händen. Ich habe an einen heißen Ofen gefasst. Und da musste auch damals, ne, das war, also ich bin 54, Jahrgang 54, muss man sich vorstellen. Damals war das noch nicht so toll wie heute, was man alles heute machen kann medizinisch. Aber damals wurde mir dann aus dem Oberschenkel was rausgeschnitten und da eingesetzt. Aber das habe ich, das war ganz schlimm, das Erlebnis. Aber ich bin immer rum, habe gesagt, hier hat man was rausgestimmt, das ist da drin. Ich fand das ganz toll. Ja, von Kindern können wir sehr, sehr viel lernen, sehr viel lernen. Aber heute geht es ja auch noch um andere Narben, sogar hauptsächlich. Nämlich um die Narben, oder sagen wir erstmal die Wunden, die uns das Leben ja, zugefügt hat, die uns Menschen zugefügt haben. Egal wo und wann und wie, manchmal in der frühesten Kindheit schon. Und diese Wunden vernarben auch irgendwie. Und da ist jetzt die Frage, können diese Narben uns schön machen? Und was bedeutet das denn, das Narben schön machen? Und ich werde euch jetzt hier etwas zeigen auf diesem Tisch. Und ich möchte, also es wird viel von meiner eigenen Geschichte sein, weil es hat mit mir selbst zu tun. Ich würde nie zu diesem Vortrag unterwegs sein, wenn ich das nicht selber erlebt hätte. Und es hat wirklich etwas mit Heilung zu tun. Und ich lade euch ein, euch das ein bisschen anzuschauen. Jetzt muss ich mal erst das Mikro hier dran tun. Ups. So. Also, könnt ihr mich so noch hören?
Ja.
Okay. Das ist ein kleines Mädchen. Ich weiß nicht so, die Älteren von euch, die haben vielleicht auch früher Zöpfe gehabt. Ich hatte zwei ganz lange Zöpfe. Ich wollte die Haare immer so gern offen tragen, aber durfte ich nicht. Ich musste immer Zöpfe haben. Und wenn die ausgeflochten wurden, dann hat es unheimlich geziebt. Und dann ausgekämmt wurden, dann habe ich immer da viele Tränen vergossen. So. Na, jetzt kann ich sitzen. Okay. Und eigentlich ist es ja so, wenn ein Kind in einer Familie groß wird, oft ist es ja gar keine ganze Familie, aber wie auch immer, was wirklich wichtig ist für ein Kind und was Gott sich eigentlich gedacht hat, das ist in einem ganz geschützten Raum. Aufwachsen darf. Dieser geschützte Raum, das ist ein Raum der Liebe und der Annahme. Ein Raum des Willkommenseins. Es ist schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dass es dich gibt. Wir lieben dich, so wie du bist. Das ist der Raum, den ein Kind braucht. Das Kind bleibt ja gar nicht sitzen. So. Und wie gesagt, aber bei vielen ist das nicht so. Bei mir war es auch nicht so. Und wisst ihr, bei mir war es ganz schlimm, weil eigentlich ich immer gedacht habe, meine Familie ist so etwas wie eine heile, wunderbare Familie. Ich hatte drei ältere Geschwister. Und wir waren in einer freien evangelischen Gemeinde. Ich bin von Kind an mit Gott groß geworden, mit dem Glauben an Gott. Es war immer irgendwie ganz wichtig. Gott war immer da. Ich wusste, Gott ist in die Welt gekommen. Da ist Jesus. Wir haben da vorne das Kreuz. Jesus liebt mich. Und das war irgendwie immer da. Und gleichzeitig stimmte aber irgendetwas nicht. Da war immer so eine dunkle Seite, die ich als Kind auch schon gespürt habe, die ich nie benennen konnte. Ganz viele Ängste, vieles, was mit mir passierte, wo ich merkte, ich liebte meinen Vater und gleichzeitig hatte ich Ekel vor ihm. Ich hatte Angst, abends einzuschlafen, weil ich immer Angst vor der Nacht hatte. Ich möchte das gar nicht so weit ausbauen. Aber es hat sich später gezeigt, dass mein Vater nicht nur mich sexuell missbraucht hat, sondern auch viele Kinder in Kinderfreizeiten. Und da brach für mich alles zusammen. Das war eine heile Welt, eine christliche Welt, eine christliche, die wirklich auf einem Sockel stand. Mein Vater stand auf einem Sockel, er war von vielen anerkannt und geliebt. Und dann das. Und ich habe etwas gespürt, aber ich habe es nicht formulieren können, ich habe es nicht ausdrücken können. Und es gibt viele Menschen, die vielleicht nicht so etwas wie, es ist ja sexuelle Gewalt und das erfahren haben, aber trotzdem nicht diese Annahme erfahren haben. Neulich sagte mir ein junger Mann, meine Mutter hat mir immer gesagt, für dich muss man sich schämen. Könnt ihr euch vorstellen, wie das motiviert? Wie das motiviert, erwachsen zu werden, wenn man diesen Stempel drauf hat, für dich muss man sich schämen. Es gibt viele, viele Dinge, die durch die Kinder zutiefst verletzt werden können und wo sie nicht sie selbst sein können, sie selbst werden können, als geliebte Wesen, ganz individuell, ganz eigene Persönlichkeiten dazu zu reifen, das ist ja eigentlich der Sinn, dass ich zu dem Menschen, zu dem erwachsenen Menschen werden darf, der ich gedacht bin, dass ich das leben kann, was in mir steckt, dass ich die Person sein darf, die Gott sich mit mir gedacht hat. Und wenn das jetzt nicht so ist, dann muss ein Kind irgendwie versuchen, wenn es leben will, wenn es einen Lebenswillen hat, und Kinder haben das, in der Regel zumindest, dann muss es versuchen, irgendwie ein Leben aufzubauen. Und das war bei mir, das ist manchmal sehr unterschiedlich, bei mir war das, ich decke das mal so drüber, sei brav, sei angepasst. Wenn du dich so verhältst, wie die anderen das wollen, dann lieben sie dich. Und das habe ich so über mich gedeckt. So bin ich dann nach außen gegangen. Zunächst bei meinen Eltern. Und ich wusste immer, ja, das mögen sie. Wenn ich das und das tue, dann loben sie mich und dann finden sie das schön. Angepasst. Und manchmal war ich auch so ein bisschen keck. Und man hat mir manchmal vorgeworfen, dass ich auch etwas eitel bin. Aber ich wollte immer gerne so meine schönen Seiten zeigen. Und wisst ihr, wie anstrengend das ist? Nicht, dass ein Kind das tut aus Freude. Und auch nicht, dass es mal zeigt, guck mal, wie ich tolles Kleid und so. Es ist alles in Ordnung. Aber wenn ich so etwas tue, um geliebt zu werden, dann ist das sehr, sehr anstrengend. Wenn es diesen Zweck hat und wenn ich mich mein Leben lang anstrengen muss, um zu zeigen, es ist alles in Ordnung. Und bei uns war es immer so, wir wohnten im Gemeindehaus. Ich bin in einem Gemeindehaus groß geworden. Das heißt, es war so ein ganz altes Haus. Unten drunter war der Gemeindesaal und oben drüber haben wir gewohnt. Und das waren so Holzlatten und dieser Boden, der knarrte immer bei jeder Bewegung. Und wenn dann Veranstaltungen im Gemeindesaal waren, dann hieß er, pst, du bist leiser, nicht so laut. Und so. Das war schon ziemlich anstrengend. Aber da war es eben so, dass diese Menschen, die da in der Gemeinde waren, auch oft sagten, gerade die Älteren, du hast einen ganz tollen Papi, so habe ich ihn immer genannt. Du hast so einen tollen Papi. Aber wenn ich als Kind gespürt habe, irgendwas stimmt aber mit diesem Papi nicht und ich habe manchmal Angst vor ihm und Ekel, dann habe ich mich falsch gefühlt. Versteht ihr? Ich habe mich falsch gefühlt. Ich habe gedacht, mit mir kann was nicht stimmen. Und mein Vater, der war, man sagt immer, das ist ein ganz toller Christ. Der glaubt an Gott, der glaubt an Jesus, der hat Jesus lieb und der möchte allen Menschen sagen, dass Gott sie lieb hat. Und dann habe ich immer gedacht, dann ist Gott auch wirklich auf der Seite von meinem Vater und nicht auf meiner. Und ich habe mich schlecht und schuldig gefühlt. Und somit habe ich mich oft sehr angestrengt. Habe auch tatsächlich manchmal auch so in der Teenie-Zeit schon sehr fromme fromme Worte gebraucht, die hatte ich alle so intus, was man sagen muss, damit man bei den Christen anerkannt ist. So, ja, das konnte ich gut, ne? So irgendwas sagen oder beten oder mich dann so fromm geben. Ich meinte es sogar ernst. Ich kann nicht mal sagen, dass es geheuchelt war, zumindest nicht bewusst. Aber es war motiviert dadurch, dass ich bitte, 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 habt mich doch lieb. Bitte erkennt mich doch an. Darum ging es. Und das gibt es in ganz vielen Variationen. Ich habe zum Beispiel später, ich habe ja dann, wie gesagt, noch einen Pastor geheiratet, ne? Und also ich kann nicht mein ganzes Leben jetzt erzählen, das wäre viel zu viel, aber ich habe sehr viel, gerade als Frau des Pastors, dann Seelsorge gemacht. Ich wollte es auch wirklich ernsthaft, ich wollte Menschen immer helfen. Und wenn sie dann zu mir kamen, und sie kamen eben, weil ich ja eben die Frau des Pastors war, das hat mir gut getan, könnt ihr euch vorstellen? Ja. Und dann habe ich versucht, den Leuten zu helfen. Und wie gesagt, es war ernst gemeint, aber trotzdem war ich so hilflos. So hilflos, weil ja in mir so viel gar nicht in Ordnung war, weil da eine Wunde war, die hatte ich überhaupt nicht anerkannt, die angeguckt. Und dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich im Grunde nie auf Augenhöhe mit Menschen sein konnte. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Wir dürfen das alles sagen und zugeben, müssen wir jetzt nicht unbedingt öffentlich sagen, aber denk es ruhig, das kann sein, dass wir nicht, ich war nie auf Augenhöhe mit Menschen. Ich wusste gar nicht, wie das ist. Also, das heißt, ich habe mich eigentlich grundsätzlich Menschen gegenüber minderwertig gefühlt. Ist ja klar. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin falsch. Und deswegen musste ich mich anstrengen. Und Menschen, die waren immer irgendwie über mir. Ich hatte unglaubliche Angst vor Autoritätspersonen, vor Lehrern, vor allen, die irgendwas zu sagen hatten. Ich muss euch wirklich sagen, dass ich in meiner Kindheit, ich wüsste nicht, dass ich an einem Tag ohne Angst in die Schule gegangen wäre. Die Angst war immer da. Die Angst zu versagen, etwas nicht zu können. Und wenn ein Lehrer zu mir sagte, die Antwort ist falsch, dann habe ich nicht gehört, die Antwort ist falsch, sondern ich habe gehört, du bist falsch. Das hat mich ja bestätigt, denn das glaubte ich ja ohnehin. Und deswegen war immer die Angst, immer diese Hab-Acht-Stellung. Erkennt er mich an? Oder meint die das ernst? Und mag die mich wirklich? Und wenn mich dann jemand mal gelobt hat, das ist so spannend und interessant, weil das selbst später noch passiert ist, als ich die Ausbildung zur Tanztherapeutin machte, da war ich bei einem Tänzer, wir mussten also auch so ein bisschen unser ganzes Tanzvolumen, sage ich mal, auffrischen. Und dann lobte der mich, sagte, das ist toll, super toll, wie du das gerade gemacht hast. Und in dem Moment, wo der das sagte, erstarrte ich. Und auf einmal versuchte ich, es besonders gut zu machen und da war alles kaputt. Der sagte, oh Mist, ich hätte das gar nicht sagen sollen. Ich wollte dir wirklich ein Kompliment machen, aber es ging nicht. Es ging ins Gegenteil, weil immer in mir diese Anstrengung war, dieser Lebenskampf, Überlebenskampf. Denn das ist das eigentlich. Es gibt so viele Menschen, die in einem Überlebenskampf stecken. Überlebenskampf. Ich möchte so gerne wirklich jemand sein. Ich möchte anerkannt werden. Ich möchte geliebt werden, so wie ich bin. Und dann war es eben bei mir, die Menschen, die über mir waren, vor denen ich Angst hatte, die immer besser waren als ich. Und wenn dann aber Menschen kamen, die meine Hilfe wollten, dann gab mir das Sicherheit. Versteht ihr? Weil ich auf einmal nicht hier war und der andere Mensch da oben, sondern auf einmal war es so. Ich war oben. Und ich konnte jetzt dem anderen helfen. Und man kann mich dafür verurteilen, ich kann mich selber dafür verurteilen, das bringt es aber nicht. Es bringt es nicht. Denn das war die Reaktion aus dieser tiefen Wunde, die in mir steckt. Und natürlich ist das nicht gut und nicht richtig. Aber es hilft nichts, wenn man sagt, so darf das nicht sein. Wir müssen ein anderes Motiv haben. Du musst da mal dran arbeiten. Sondern, werde ich gleich noch zeigen, es geht darum, wirklich die Ursache, an die Ursache zu gehen und anzugucken. Und so geht es eigentlich weiter, dass man immer mehr zudeckt, ohne es zu wollen, ohne es zu wissen, aber man versucht es mit bestimmten Verhaltensmustern. Es sind nicht immer schöne Verhaltensmuster. Also die Leute, denen ich geholfen habe, die waren zunächst mal glücklich. Manchmal waren sie dann auch enttäuscht, weil ich dann eben nicht helfen konnte. Aber es gibt eben auch Verhaltensmuster, die ich auch bei mir entdeckt habe, dass ich so, wenn ich in einer Gruppe war und wir haben in dieser Gruppe einen Austausch gehabt und irgendjemand sagte was vielleicht so ein bisschen nur in Richtung Kritik ging, dann war ich zutiefst getroffen, zutiefst beleidigt. Ich galt auch wirklich als die, die ganz schnell immer beleidigt ist. Weil ich immer das Gefühl hatte, ich fühlte mich immer existenziell angegriffen. Ja? Das war nicht nur, da war eine andere Meinung. Nein, es war immer alles dieser negative Satz, diese negative Überzeugung, ich bin falsch. Und alles traf in diese Wunde rein. Alles, was gesagt wurde, was andere Menschen sagten. Ja, es kamen immer weitere Tücher hinzu. Ich lege sie jetzt einfach mal drauf, kann ich alle erwähnen. Und vielleicht ist es so, dass ihr auch selber so entdeckt, ja, da gibt es bei mir auch so Verhaltensmuster, die kommen immer wieder durch. Die will ich irgendwie gar nicht, aber auf einmal sind sie da. Dass ich so blöd reagiere, dass ich so überempfindlich reagiere oder dass ich mich sofort zurückziehe und mich nachher über mich selbst ärgere. Auch, dass ich Menschen eigentlich Macht über mich gebe. Also tatsächlich, man kann es auch lustig manchmal sagen, ich war schon Pastorenfrau, wir wohnten in Krefeld, die zwei, die hier auch in Krefeld waren, die wissen das noch. Es war da ein russlanddeutsches Hausmeister-Ehepaar und die hatten die alte Oma noch mit im Haus. Und diese Oma war sehr, sehr neugierig. Und wenn ich vom Einkaufen kam, ich sah dann schon die Gardine unten, wie sie sich bewegte. Und dann kam die raus und kam sofort auf mich zu, hat eingekauft und dann guckte sie mir nach Möglichkeit noch in die Tasche. Und ich weiß, dass ich manchmal wirklich, dass ich geguckt habe, ich bin da plötzlich so Schleichwege gegangen. Oder habe gedacht, also ja, da ist die Zeit, das Schlafzimmer, da kann ich jetzt gehen. Wie verrückt ist das? Ja, so völlig verrückt. Ich mache mein Leben abhängig von ihr in dem Moment. Und mir hat dann mal jemand, mit dem ich darüber sprach, eine Frau aus der Gemeinde, die sagte, na, also Ille, da hilft es nur eins, du musst dich hinten abseiten vom Fenster. Oder du findest jetzt irgendwie eine vernünftige Lösung. Und diese vernünftige Lösung wäre gewesen, ihr das zu sagen. Sie damit zu konfrontieren, sagen, ich möchte das nicht. Aber da ist ja die Angst, da war immer die Angst, ich verletze dann die Frau. Aber wisst ihr, was hinter dieser Angst oft steckt, den anderen zu verletzen? Ich werde dann wieder verletzt. Denn dann mag derjenige mich ja nicht mehr. Versteht ihr? Und da sehen wir, wie verknüpft, wie das alles so zusammen wie in einem Knoten hängt. Und da geht es auch gar nicht um falsch, um richtig, um Schuld und wer hat Schuld oder was ist jetzt, wie müsste dies oder jenes gehen. Erstmal einfach nur schauen, was ist und es verstehen, die Zusammenhänge verstehen. Und so war mein Leben, wie ihr euch denken könnt, äußerst kompliziert, unglaublich anstrengend. Ich konnte Damals in Bad Lasve, das war unsere erste Stelle im Wittgensteiner Land, ich konnte nie Nein sagen. Wenn irgendwo irgendjemand gebraucht wurde, dann hat Ille ihre Hand gehoben. Ich finde es so herrlich, euch zu beobachten, weil ich sehe immer Gesichter, das Verständnis, merke ich immer, ja, das kennen wir. Und ich war völlig fertig. Es war viel zu viel. Aber ich konnte nicht Nein sagen. Kennen vielleicht viele von euch. Und wenn ihr euch das jetzt mal so vorstellt, dieses Bild, ihr wisst noch, ganz am Anfang habe ich da ein kleines Mädchen hingesetzt. Und jetzt ist es völlig zugedeckt. Und das war die Ille, die die Menschen sehen konnten. Und das war auch die Ille, die ich wahrnahm. Und das Problem war, dass ich zu diesem kleinen Mädchen da unten gar keinen Kontakt mehr hatte. Es gibt diesen Begriff, das innere Kind. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal verfolgt hat oder gehört. Stefanie Stahl hat das Buch geschrieben, Das Kind in dir muss Heimat finden. Das Buch, ich weiß nicht, wievielte Auflage das schon hat, das geht weg wie warme Semmel. Das innere Kind ist ein Bild für unsere Seele, für das, was in uns steckt, für das, was verletzt wurde. Aber die kleine Ille war nicht da. Die wurde nicht gesehen, nicht mal von mir selbst. Und das war das Problem. Ich hatte keinen Bezug dazu. Und wisst ihr, ich habe vorhin gesagt, dass immer Gott in meinem Leben eine Rolle gespielt hat. Gleichzeitig war aber dieser Gott auch immer so ein bisschen unberechenbar wie mein Vater. Ich habe immer gedacht, ja, ich weiß eigentlich nie genau, ob der mich wirklich liebt. Vielleicht liebt er mich ja auch gar nicht so richtig. Und ja, das war so, wenn mein Vater so unberechenbar ist, dann ist Gott bestimmt auch ganz unberechenbar. Und ich weiß nicht, wer von euch in so einem christlichen, in einer religiösen Familie groß geworden ist. Ich bekam oft gesagt, das macht Jesus jetzt aber traurig, was du da getan hast. Und das heißt, ich hatte eigentlich ständig das Gefühl, Jesus ist dauernd traurig wegen mir. Und wie kann er mich denn dann lieben, wenn er ständig enttäuscht ist von mir, von dem, was ich tue? Aber ich habe gleichzeitig eine unglaubliche Sehnsucht nach Gott gehabt und eine Sehnsucht nach Leben. Das wollte ich und die hat mich gerettet. Und das habe ich immer gespürt. Und dann habe ich sehr, sehr viel gelernt. Ich habe andere Christen kennengelernt. Ich bin wirklich auf Seminaren und Weiterbildungen, auf Kongressen, auf christlichen Kongressen gewesen. Habe da ganz Neues gelernt, auch wie man Gott begegnen kann. Und war davon begeistert. Und gleichzeitig blieb es immer irgendwie schwierig. Da war nie wirklich diese Freude, zumindest hielt sie nie lange an. Es waren immer so kleine, dass ich plötzlich so über mich hinauswuchs. Ich wusste auf einmal, oh Gott ist toll, Gott liebt mich ganz toll. Und im nächsten Moment konnte er schon wieder völlig absacken. Und dann hatte ich wieder diese Ängste und Zweifel. Und wisst ihr, was das Problem ist? Und ich mache das deshalb, weil es so anschaulich deutlich macht, um was es geht. Wisst ihr, wo dieser Gott ist? Er ist da bei dem verletzten Kind. Er ist bei der wirklichen Ille. Und wenn die erwachsene Ille keinen Zugang zu dieser kleinen verletzten Person hat, dann ist auch diese Beziehung automatisch zu Gott gestört. Weil wir sind eine ganze Persönlichkeit. Und Gott interessiert nicht das, was ich tue, damit andere mich lieben. Gott interessiert, wer ich bin. Ich hatte in einer In einer Einheit meiner Tanzausbildung, da waren wir zusammen, es war keine christliche Tanzausbildung, muss ich sagen, wir waren keine Christen, aber da wurden wir eingeladen, so eine Reise nach innen zu machen. Wir sollten uns einfach mal vorstellen, wir machen irgendwie eine Reise nach innen. Konnte mir erst überhaupt nichts vorstellen, dachte erst, ich muss jetzt meine Organe irgendwie besuchen, aber das war gar nicht gemeint, sondern ich sollte einfach so ein bisschen wirklich mal so in mich hineingehen. Und da ich ja eine Beziehung zu Gott hatte und ihn liebte, habe ich gebetet. Und wisst ihr, was ich dann vor mir sah? Ein richtiges Bild, ein wunderschönes Bild. Ich sah Jesus. Und Jesus hatte die kleine Ille auf dem Schoß. Ich sah mich so, wie ich wirklich früher oft ausgesehen habe, wie ich mich auf Bildern sah. Ich hatte so ein Strickkleid und dann so dicke Strumpfhose, die immer so Musik, sagte man, die immer in vielen Falten war. Ich saß auf dem Schoß von Jesus und die beiden lachten. Die lachten. Das Kind freute sich und quiekte vor Lebendigkeit und tanzte da auf dem Schoß von Jesus rum. Und da war eine Freude, eine übersprudelnde Freude. Und dann hatte ich in diesem Bild das Gefühl, ich komme dahin als Erwachsene und dann schauen die beiden, Jesus und die kleine Ille, mich an und sagen wie aus einem Mund, da bist du ja. Da bist du ja. Und das war ein so berührendes Bild für mich, weil ich dachte, das ist es. Jesus ist hier bei diesem Kind und das Kind in dir oder wie immer du das nennen möchtest. Das ist nicht nur das verwundete Kind. Nein, es ist auch das lebendige Kind, das ursprüngliche. Es ist das, was die Sehnsucht hat, die Sehnsucht in sich nach Leben, nach Ich-Sein, nach Geliebtsein und in diesem Gott die Welt entdecken, Gott entdecken. Das alles steckt in diesem Kind. Die Kinder sind ja so lebendig und so irgendwie so echt, noch so echt, so unverfälscht. Und das alles war da und ich habe das alles mit zugedrückt. Versteht ihr? Dieses Kind, die kleine Ille, durfte nicht leben. Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt nehme ich das Mikro mal in die Hand. Was machen wir denn jetzt damit? Habt ihr eine Idee? Bitte? Freitanzen. Okay, ja, das wird hier ein bisschen eng jetzt. Na, aber ja, gut, das wäre eine Möglichkeit. Interessant, manche sagen ja dann, das muss weg. Das muss weg, ne? Alles wegreißen. Aber so einfach ist das nicht. Und wisst ihr warum? Weil das ist das ganze Leben lang trainiert worden. Das sind ganz feste Verhaltensmuster, die wir haben. Nein. Es fängt damit an und es fing bei mir damit an, dass ich, und ich muss euch dazu sagen, bei mir war es so, dass ich fast gezwungen war dazu, bevor ich überhaupt dieses Bild hatte, dieses Erlebnis hatte, bevor ich mit der Ausbildung anfing. Ich war gezwungen dazu, weil ich, als ich dachte, mein Leben ist eigentlich in Ordnung, ich bin jetzt eine Pastorenfrau, ich bin verheiratet und so weiter, alles gut, Kinder hatten wir keine, das war für uns auch nicht leicht. Aber es war soweit in Ordnung. Und dann kamen plötzlich körperliche Symptome, Panikattacken, Herzrhythmusstörungen, Herzrasen. Es war ganz schlimm. Es war so, dass ich nicht mehr unterwegs sein konnte mit dem Auto, dass ich plötzlich anhalten musste, weil ich Panik kriegte, dass mir der Schweiß ausbrach, dass ich beim Aldi war, an der Kasse stand und plötzlich den Wagen stehen lassen musste und rausrennen. Es waren richtig schwere Symptome, die dann durch dieses ganze ständige Verdrängen, durch diese Anstrengung, die dadurch zustande kam. Aber was passiert? Die Erwachsene kann einen ganz vorsichtigen Blick darunter werfen und Kontakt mit dem kleinen Mädchen aufnehmen. Kontakt, das ist so wichtig. Und wisst ihr, es geht jetzt gar nicht, und dann fällt, wunderbar, dann fällt es nämlich von ganz alleine irgendwann runter. Guck da, super. Ja, herrlich, so, jetzt stellen wir das auch noch dahin. Dann passiert es quasi von alleine, es ist tatsächlich so. Das war wirklich bei mir, und es geht nicht darum, dass wir jetzt alle in unserer Kindheit graben müssen. Darum geht es nicht, sondern diese, ja, das, was wir, wie wir uns erleben, wirklich mal zu fragen, woher kommt das wohl? Wovor habe ich Angst? Ja, also wenn man zum Beispiel irgendwie reagiert in einem Gespräch und man merkt, ah, jetzt habe ich so eine Wut in mir, woher kommt denn eigentlich diese Wut? Früher habe ich immer gedacht, ah, das ist ein furchtbarer Mensch, ne? Ich nehme dich jetzt mal als Beispiel, ich kenne dich ja nicht, deswegen darf ich das auch. Ne? Also unmöglich, wie die sich verhalten hat und so. Und dann war ich immer damit beschäftigt, warum hat die sich jetzt mir gegenüber so verhalten? Was hat die über mich gedacht? Und was denkt die über mich? Wie sieht die mich? Und dann aber zu fragen, warum verletzt mich das eigentlich so? Was ist mit mir? Ja, und nicht immer dieses, das ist so anstrengend, so schwer, wenn man das immer fragt, sondern wirklich zu gucken, was ist denn mit mir? Warum tut mir das so weh? Warum versuche ich mich jetzt so zu verteidigen? Warum kämpfe ich so? Ich sehe, das ganze Leben kann so ein furchtbarer Kampf sein. Ich habe manchmal schon als Teenie gesagt, ich fühle mich wie auf einer Bühne. Ich muss ständig ein gutes Programm abliefern. Aber ich möchte so gern einfach mal beim Publikum sitzen. Mich mal ausruhen. Und genau das ist, was Gott möchte. Dass wir anfangen, uns selbst liebevoll anzuschauen, weil Gott uns liebevoll anschaut. Weil hier ein ganz großer, wie so ein Bogen, da steht ganz, oder wie ein Herz dahinter, da steht ganz groß drauf, geliebt, geliebt. Jesus hat einmal, als seine Freunde, die Jünger, als sie zusammensaßen, eingepfercht in einem ganz engen Raum und nur deprimiert waren, und enttäuscht waren, weil ihr Freund, Jesus, ihr Meister, ihr Lehrer, weil sie fest daran geglaubt hatten, dieser Lehrer, das ist der Messias und der wird Recht sprechen, der wird alles Leid wegnehmen, der wird für Gerechtigkeit sorgen, das ist unser König. Und dann war er an diesem Kreuz elendig verreckt, von Menschen angeschlagen. Der musste sterben und er wurde begraben. Und sie hatten Angst, dass es ihnen jetzt an den Kragen geht. Dass sie jetzt ankommen, ach, ihr seid doch hier diejenigen, die auch da die Anhänger von diesem Jesus waren. Und da hatten sie furchtbare Angst. Und sie haben da eingeschlossen, ihr Herz war eingeschlossen, äußerlich war es eingeschlossen, da haben sie gesessen. Und sie hatten irgendwas gehört von Frauen, von den Frauen, die auch mit Jesus immer unterwegs waren. Und die hatten gesagt, wir waren am Grab, er ist auferstanden. Ja. Man will sich trösten, man erzählt sich irgendwas Schönes. Man will es nicht wahrhaben, die Realität, aber die Realität, Jesus ist tot. Und dann heißt es, dass plötzlich dieser Jesus in den Raum kommt. Ja? In diesen engen Raum, alles zugedeckt. Und wisst ihr, was Jesus da macht? Wie Jesus sich zu erkennen gibt? Er zeigt seine Narben. Er zeigt seine Narben. Und das war der Beweis seiner Identität, das gehörte zu ihm. Er hatte sich ja hinrichten lassen aus Liebe. Er hätte vom Kreuz steigen können. Er zeigt seine Narben. Und das ist natürlich eine sehr, sehr einzigartige Geschichte. Aber ich möchte euch noch mit hineinnehmen in ein Erlebnis, das ich hatte, wo uns dieses Erlebnis, was ich von Kind an gehört habe, nochmal ganz neu gepackt hat. Und zwar, ich war mit meinen Nichten zusammen an einem Wochenende. Wir haben manchmal miteinander getanzt, dann haben wir auch so ein bisschen therapeutisch gearbeitet. Meine Nichten, muss ich dazu sagen, sind auch missbraucht worden, alle von meinem Vater. Und wir waren da und hatten auf einmal so das Gefühl, da ist so viel Wut in uns, auch gegen Gott. Und wir müssten, ja, wir hatten gedacht, wir müssten Gott irgendwie vergeben. Also ich weiß nicht mehr, es kam so der Gedanke, irgendwie muss das behandelt werden. Und dann haben wir gesagt, wir machen Folgendes. Wir stellen einen Stuhl auf und wir nehmen ihn so als Symbol für Gott. Ne? Einfach ein Symbol, damit man irgendwo, Gott ist unsichtbar und man hat so einen Punkt. Und wir haben einen Stuhl hingestellt und dann noch einen Stuhl und noch einen Stuhl oben drüber. Und dann haben wir das Ganze mit so einem glänzenden weißen Tuch überdeckt. Und ich hatte so einen großen Stofflöwen. Und ich habe gesagt, den setze ich da noch oben drauf. Das ist so, das drückt einfach der Löwe. Ich liebe Löwen. Also ich bin auch keinem wirklich begegnet, aber ich liebe Löwen. Ich freue mich immer, wenn wir mal in Gottes neuer Welt, wenn ich dann in der Mähne vom Löwen kraulen kann und der mich nicht beißt. Auf jeden Fall habe ich den oben drauf gesetzt. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt klagen wir einfach mal Gott. Ich sage es jetzt ganz bewusst Gott an. Weil ja immer so, ich auch immer gehört habe, man darf Gott nicht anklagen, man darf ihm seine Klagen bringen, aber anklagen wir Gott. Und dann haben wir das gemacht, wir standen da und da hinten so in einiger Entfernung war dieser Stuhl. Und dann fingen wir mit ganz piepsigen, kläglichen Stimmen an. Wir wussten nicht so richtig, wie sollen wir das denn jetzt machen? Und auf einmal, da brach es aus uns heraus. Und wir fingen an zu weinen, zu schluchzen und zu schreien. Und wir sagten wirklich, wir haben den Finger ausgestreckt und haben gesagt, du warst dabei und hast nichts getan. Du hast es gesehen. Du hättest schützen können, hast es nicht getan. Und dann ging das immer weiter. Und es war sehr laut. Zum Glück waren wir da allein im Haus. Aber dann haben wir mit Sachen auf Zettel geschrieben. Die Zettel zerknüllt und dahin geworfen. Wir haben unsere Tempotaschentücher, die mittlerweile völlig durchgeweint haben, alles dahin geworfen. Und dann sah ich auf einmal dieses Symbol für Gott. Und ich sah die ganzen zerknüllten Taschentücher da liegen und die Zettel. Und ich sah den Löwen da oben. Und dieser Löwe hat ein ganz freundliches Gesicht, dieser Stofflöwe. Und wisst ihr, was da auf einmal kam? Da hatte ich das Gefühl, dass dieser Löwe sich bedankt. Mit anderen Worten, dass Gott sich bei uns bedankt für das, was wir da machen. Und ich habe das erst gar nicht verstanden. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist genau das, was Gott getan hat durch Jesus, Gott in dieser Welt, Jesus, der als Sohn Gottes das getragen hat. Und er sagt, ja, klagt es mir an, ja, bringt es, schmeißt es auf mich. Das war meine Mission. Dafür war ich hier. Und das war ein ganz, ganz besonderes Erlebnis. Das war in dem Moment, als wenn dieser große Löwe Gott, Jesus wird in der Bibel auch als Löwe bezeichnet. Und gleichzeitig ist er aber das Lamm, das geopfert wurde. Und wir haben diesen Löwen da oben gehabt und dann sind wir Jesus als dem Lamm begegnet. Und da wurde mir bewusst, dass in all dem, was ich erlebt habe oder was ihr erlebt habt, in den Sätzen, die euch zugefügt wurden, in den Sätzen, die euch zutiefst verletzt haben, die euch gesagt wurden, du bist nichts wert oder man muss sich für dich schämen oder ihr solltet irgendjemanden ersetzen, da ist vielleicht ein Sohn gestorben, eine Tochter gestorben und dann ist jemand anders gekommen und ihr wurdet dann verglichen mit diesem Kind. Es gibt da so viele traurige Geschichten. Und da sagt Jesus, ich war mitten in diesem Schmerz. Ich habe dich keine Sekunde allein gelassen. Selbst als du noch ein kleines Baby warst, nicht sagen konntest, ich war da in diesem Schmerz. Und ich habe gelitten mit dir. Schau meine Hände an. Schau an die Narben, die ich habe. Ich kenne es, ich verstehe dich. Ich verstehe deine Wut, ich verstehe deine Trauer. Alles das darf sein. Und ich bin da. Ich liebe dich. Mein Geliebt wird dich tragen. Und dann darfst du lernen, Kontakt aufzunehmen und du darfst lernen, diese Verhaltensmuster langsam abzulegen. Und es geschieht wirklich ein Stück von allein. Diese Verhaltensmuster abzulegen. Und wisst ihr, irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt hast du so vieles verstanden, jetzt ist ganz vieles passiert. Und dann hatte ich ein Erlebnis, das heißt, ich habe selber ein Coaching gemacht, also nicht ich habe es gemacht, sondern ich habe es genommen von einem Coach. Und auf einmal kam ich wieder an meine Themen. Und auf einmal merkte ich, boah, das hast du noch gar nicht unter den Füßen. Jetzt reagierst du schon wieder so blöd. Was ist denn das? Und dann bin ich mit meinem Hund Itai, meinem Golden Retriever. Itai bedeutet übrigens, Gott ist mit mir. Dann bin ich mit dem Itai durch den Wald gegangen, habe mich auf eine Bank gesetzt und habe geweint. Und habe dann ein Gespräch mit Jesus angefangen. Ich hatte das Gefühl, Jesus setzt sich neben mich auf die Bank. Dann habe ich zu ihm gesagt, warum kriege ich das nicht unter die Füße? Meine Güte, jetzt habe ich so viel gemacht. Ich habe auch Therapie gemacht. Ich habe alles Mögliche gemacht. Und jetzt wieder, warum? Und dann hatte ich das Empfinden, dass Jesus zu mir sagt, Ille, du wirst meinen Trost immer brauchen. Immer wieder. Du wirst nie darüber stehen. Das wäre auch gar nicht gut. Du brauchst meinen Trost. Und du darfst es. Nimm doch meinen Trost an. Lass dich trösten. Darfst dich auch wieder fallen lassen. Du musst nicht denken, ich muss das jetzt endlich mal gepackt haben. Nein. Du darfst so sein, wie du bist und den Weg mit mir weitergehen. Ich muss mal gerade auf die Uhr gucken. Okay. Bitte? Ja, genau. Und das war so dieser, ja, das, was Jesus mir sagte und was mir ganz wichtig wurde, wo ich dann anfing zu begreifen, das sind meine Narben. Und manchmal brechen Narben auch wieder auf. Manchmal tun sie weh, aber sie sind da und sie machen mich schön. Warum? Stellt euch mal vor, ich wäre jetzt hier, das ist ja auch oft passiert, und ich wüsste gar nichts von all dem. Hätte ich euch vielleicht einen super guten Vortrag gehalten, alles angelernt. Aber wenn ich in eure Gesichter schaue, dann sehe ich, dass ihr bewegt seid, dass ihr berührt seid. Und das passiert durch die Narben, die ihr bei mir sehen könnt. Deshalb machen unsere Narben uns schön.